Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Heute zum Thema Freude an der Arbeit. Das Leben, davon bin ich überzeugt, ist zu kurz, um sich nicht so viel wie möglich daran zu erfreuen. Das Arbeitsleben hingegen, daran halte ich ebenfalls fest, ist viel zu lange, um sich dort die Freude am Leben vermiesen zu lassen. Wir verbringen viel Zeit mit unserer Arbeit. Manchem liegt sie mehr, anderem weniger am Herzen. Und doch verbringen die meisten von uns mehr Tage im Jahr mit Arbeit als mit vielem anderen. Gerade die Freude an der Arbeit ist es, die Menschen dazu motiviert, Bestleistungen zu bringen. Diesen Gedanken müssen Arbeitnehmer ebenso pflegen wie Arbeitgeber, wenn sie dauerhaft mit hoher Motivation bei der Sache bleiben wollen. Vielleicht gibt es deshalb so viele Seiten im Internet mit Tipps, wie wir die Freude an der Arbeit zurückgewinnen können. Denn unbestritten ist, Arbeit macht nicht nur Freude. Es gibt immer wieder Situationen am Arbeitsplatz mit dem Chef oder mit den Kollegen, die dafür sorgen, dass wir andere Gefühle empfinden. Darin ähnelt die Arbeit übrigens dem Leben, denn auch das bietet nicht nur Freude, selbst wenn der Chef und die Kollegen dort eine eher untergeordnete Rolle spielen. Doch dazu kommen wir später. Dieser Beitrag hat ein ehrgeiziges Ziel. Ich will damit über die gängigen 10 Tipps für mehr Freude an der Arbeit hinausgehen. Ich glaube selbst an die Wirksamkeit der meisten dieser Tipps. Ändere deine Perspektive, denk positiv, sei initiativ, gib Wertschätzung und so weiter und so fort. Dass diese und andere Tipps gerade auch am Arbeitsplatz sowie im Umgang mit Chef und Kollegen Wirkung zeigen, glaube ich tatsächlich. Ich glaube nur nicht an ihre Nachhaltigkeit. Alles, was wir über einen längeren Zeitraum tun, verliert entweder seinen Reiz oder konfrontiert uns irgendwann mit Situationen, die andere Gefühle als Freude verursachen. Das ist mit der Arbeit ebenso wie mit allem anderen im Leben. Wohlmeinende Tipps helfen nicht, um die Freude an der Arbeit grundsätzlich und dauerhaft in unser Leben zu holen. Dazu braucht es ein grundsätzliches Verständnis von der Emotionalität von Menschen. Ein Verständnis davon, welche Gefühle wir bewusst oder unbewusst empfinden und wie wir sie nutzen können. Und es braucht Mut, die eigene Emotionalität vollständig zu akzeptieren. Sinn und Zweck dieses Beitrages ist es, zu zeigen, dass wir Freude an der Arbeit gerade dann dauerhaft erschaffen, wenn wir auch ganz anderen Gefühlen Raum und Zeit geben. Gefühlen, die viele auf den ersten Blick gar nicht in ihrem Leben haben wollen. Aber das wiederum ist dem Leben herzlich egal. Also los. Vor einiger Zeit habe ich meine bisherigen Podcast-Episoden gesichtet und auf meiner Homepage in schönen Themenseiten zusammengefasst. Eine zum Thema Beziehungskompetenz, die andere zum Thema emotionale Intelligenz. Dabei ist mir etwas Bemerkenswertes aufgefallen. Zu allen 4 Grundgefühlen habe ich Beiträge erstellt, nur zu einem nicht. Die Freude ist in diesem Podcast ein bislang unbeschriebenes Blatt. Wie konnte es geschehen, dass ich in einem Podcast, der sich intensiv mit dem Thema emotionale Intelligenz auseinandersetzt, ausgerechnet die Freude zu kurz kommen lasse? Diese Frage stellt sich mir ebenso wie diese hier. Wie kann es sein, dass ich Matthias Stoller, der sich so gerne freut und so gerne lacht, in meinem Podcast ausgerechnet die Freude übersehe? Ich habe eine Weile drüber nachgedacht und tatsächlich ein paar Antworten gefunden. Die für mich plausibelste hat damit zu tun, dass wir uns gar nicht so gerne freuen, wie wir glauben. Ich weiß, dass das zunächst ziemlich unsinnig klingt. Schließlich erlebe ich in jedem Training, so unterschiedlich sie auch sein mögen, einen bestimmten Vorgang immer wieder. Kaum habe ich die 4 Grundgefühle vorgestellt, meldet sich jemand und teilt sie in 2 Gruppen ein. Ärger, Trauer und Angst auf der einen Seite, die Freude auf der anderen. Und dann dauert es nicht lange, bis irgendjemand sagt, aha, 3 negative und ein positives Gefühl. So denken wir, das sind wir gewohnt. Wir sortieren unsere Welt und unsere Gefühle in positiv und negativ ein, in gut und schlecht. Und die Freude bewerten wir als gut. Wieso um alles in der Welt sollten wir dann denken, dass wir die Freude gar nicht so gerne haben, wie wir glauben? Darauf weiß ich zwei Antworten. Die erste hat damit zu tun, dass wir uns mit dem Einteilen in scheinbar positive und negative Gefühle emotional selbst ein Bein stellen. Die zweite Antwort ist einfacher und plakativer. Ich bin überzeugt davon, dass wir auf einer tieferen Ebene gar keinen Unterschied machen zwischen positiven und negativen Gefühlen. Ich glaube, wir Erwachsenen sind gut darin trainiert, so wenig wie möglich zu zeigen, was und oft genug sogar, dass wir überhaupt irgendetwas fühlen. Da machen wir keinen großen Unterschied zwischen scheinbar positiven und scheinbar negativen Gefühlen. Aber eines nach dem anderen. Antwort Nummer 1 bezieht sich auf das Einteilen in positive und negative Gefühle und die Folgen, die sich daraus ergeben. Dass wir Menschen Umstände bewerten, ist ganz natürlich und erfolgt meist automatisch. Wir erkennen eine Situation und in Bruchteilen von Sekunden vergleicht sie unser Gehirn mit ähnlichen Geschehnissen aus der Vergangenheit. Und genauso schnell spuckt es eine Mini-Analyse aus. Die Situation ist entweder gefährlich oder ungefährlich für uns. Das alles dient unserem Überleben. Die Unterscheidung zwischen gut und schlecht erfolgt dabei meist unbewusst und verdammt schnell. Oft genug sichert dieser Automatismus unser Überleben. Wir alle können dafür dankbar sein, finde ich. Im Umgang mit unseren Gefühlen allerdings hat die Unterscheidung zwischen positiv und negativ eine unschöne Folge. Diese unschöne Konsequenz ergibt sich unbewusst und automatisch. Wir Menschen streben nach dem, was wir gutheißen, und wir wehren ab, was wir als schlecht bewerten. Will sagen, wir meiden und verdrängen Ärger, Trauer und Angst. Stattdessen wünschen wir uns viel lieber Freude in unserem Leben. Dummerweise stellen wir uns damit tatsächlich selbst ein Bein. Warum? Weil der Weg zu einem freudvollen Leben nicht an den scheinbar negativen Gefühlen vorbei, sondern vielmehr genau durch sie hindurch führt. Ich weiß, dass das wie ein Widerspruch klingt, aber hey, wer sagt denn, dass wir Menschen frei von inneren Widersprüchen sind? Also nochmal. Der Weg zu einem freudvollen Leben führt mitten durch die scheinbar negativen Gefühle Angst, Ärger und Trauer. Ich will erklären, warum dem so ist. Dazu schauen wir uns die drei Gefühle Ärger, Trauer und Angst etwas genauer an. Alle drei sind eher unbeliebt und werden entsprechend gerne gemieden bzw. verdrängt. Das ist zwar verständlich, aber deswegen noch lange nicht weise. Denn alle Gefühle sind mit Qualitäten verbunden und das unabhängig davon, ob wir sie als gut oder schlecht bewerten. Die Freude ist das einzige der vier Grundgefühle, das wir mit einer angenehmen Situation in Verbindung bringen. Wikipedia beschreibt sie so: Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln. Die anderen drei Grundgefühle bringen wir mit eher unangenehmen Situationen in Verbindung. Und auch das ist nicht mehr als eine unserer Bewertungen. Sie lässt sich leicht ins Gegenteil verkehren. Zum Beispiel der Ärger. Natürlich verbinden wir ihn mit unangenehmen Situationen. Wir ärgern uns, wenn etwas geschieht, das uns nicht passt. Wikipedia schreibt: Ärger, auch Verdruss, ist eine spontane innere negativ-emotionale Reaktion auf eine unangenehme oder unerwünschte Situation, Person oder Erinnerung. Das, was Ärger hervorruft, das Ärgernis, kann eine Frustration, etwa eine Kränkung sein. Kaum verwunderlich, dass wir Ärger als negativ bezeichnen, wo er doch mit einem auslösenden, unangenehmen Geschehen zusammenhängt. Die Frage ist nur, worauf richten wir unseren Fokus? Auf die unangenehme Ursache oder auf das, was wir daraus machen? Ich arbeite oft mit Menschen, die gemobbt werden. In aller Regel bewerten diese Menschen das Gefühl Ärger ausdrücklich als negativ und lehnen es ab. Erst wenn sie erkennen, dass sie sich ihren Ärger erlauben dürfen, haben sie eine Chance, ihn zu nutzen, um sich abzugrenzen und dem Mobbingtäter deutlich zu machen, womit künftig Schluss ist. Wer seinen Ärger verantwortlich nutzt, ist kein Opfer mehr. Wer Opfer bleibt, wird aber nur wenig Freude in seinem Leben empfinden, behaupte ich. Ich liebe gut gemachte animierte Filme. Ich mag sie, weil sie Emotionen sehr plakativ zum Ausdruck bringen. die Minions zum Beispiel, kleine gelbe Wesen mit ein oder zwei Augen und blauer Latzhose. Es gibt eine Szene, in der Kevin seine depressiv verstimmten Artgenossen mit einer Rede aufrütteln will. Er ist aufgeregt und lässt seine vorbereiteten Moderationskarten fallen. Hektisch versucht er, sie neu zu sortieren, aber dann geschieht etwas mit ihm. Sein Gesichtsausdruck verändert sich. Kevin wirkt plötzlich entschlossen. Sein Blick verrät, vergiss die Moderationskarten und er hält seine Rede frei. Kevins entschlossener Blick drückt eine kleine Prise Ärger aus. Kein Wutanfall, eher schon eine kleine Portion. Ich brauche diese Notizen nicht, ich schaffe das auch ohne sie. Ohne seinen Ärger hätte Kevin wohl kaum zum Mut gefunden, seine Rede freizuhalten. Und er begeistert seine Artgenossen. Wenn wir Ärger also als negativ abstempeln und verdrängen, geht uns Entschlossenheit und viel Freude verloren. Die Trauer hat es ebenfalls schwer bei uns Menschen. Wikipedia schreibt über sie: Der Begriff Trauer bezeichnet eine durch Verlust verursachte Gemütsstimmung und deren Kundgebung nach außen, etwa durch den Verlust nahestehender oder verehrter Personen oder Tiere, durch die Erinnerung an solche Verluste oder auch zu erwartende Verluste. Die Trauer ist mit Verlust und Abschied verbunden, Ereignisse, die wir nicht mögen. Kein Wunder, dass so viele Menschen ihre Trauer lieber verdrängen. Dabei drückt Trauer etwas aus, auf das wir Menschen nicht verzichten können. Wertschätzung und Liebe. Wir trauern nicht über den Verlust von Menschen, die uns nichts bedeuten. Der Abschied von Menschen, die wir lieben und wertschätzen, aber schmerzt uns sehr. Früher oder später ist das unausweichlich. Wer diesen Schmerz vermeiden will, wird auch auf Liebe und Wertschätzung verzichten müssen. Und wie viel Freude kann ein Leben ohne Liebe und Wertschätzung bieten? Über ihre Angst verlieren Menschen oft nicht allzu viele Worte. Auch Wikipedia fasst sich kurz und schreibt: Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und Unlust betonte Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete Bedrohungen, etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein. Zack, das war's, mehr nicht. Die Angst gilt als dermaßen negativ, dass wir an ihrer Stelle lieber andere Begriffe verwenden. Vor allem Führungskräfte reden so gut wie nie über Angst. Sie haben allenfalls Respekt vor etwas. Ich glaube, wer sich scheut, etwas beim Namen zu nennen, hat Angst davor. Angst kann tatsächlich von Nachteil sein. Sie kann uns in Panik versetzen oder lähmen, sodass wir handlungsunfähig werden. Das muss sie aber nicht. Es fällt ihr allerdings ziemlich leicht, uns zu kontrollieren, wenn wir sie verdrängen. Denn alles, was wir in unser Unterbewusstsein verschieben, gewinnt Macht über uns. Ich nenne meine Angst lieber beim Namen und mache sie mir damit bewusst. Auf diese Weise behalte ich die Macht, selbst zu entscheiden, was ich mutig angehe und was nicht. Tatsächlich ist unser Verhältnis zur Angst ambivalent, zwiespältig. Wir verdrängen sie gerne, aber andererseits schauen viele Menschen gerne spannende Filme, manche sogar Horrorfilme. Andere suchen den Kick in Abenteuern, Achterbahnen oder riskanten Sportarten. All das finden viele von uns aufregend. Die körperlichen Symptome sind dieselben wie bei Angst. Beschleunigte Atmung, hoher Puls, hohe Aufmerksamkeit, nasse Hände. In manchen Situationen lieben wir es, in anderen nicht. All das hängt von unseren Bewertungen ab und die sind relativ. Ich zum Beispiel finde ein Leben ohne Angst, ohne Aufregung und Herausforderung auf Dauer ziemlich langweilig. Darin finde ich nicht viel Freude. Fazit: Menschen, die zwischen positiven und negativen Gefühlen unterscheiden, werden automatisch verdrängen, was sie nicht wollen. Die angeblich negativen Gefühle. Das wiederum beraubt sie wichtiger Qualitäten. Der Fähigkeit, sich innerlich und äußerlich abzugrenzen, Liebe und Wertschätzung zu geben und zu nehmen, Herausforderungen mutig anzugehen. Damit steht für mich fest, aus der Ablehnung von Ärger, Trauer und Angst erwächst keine Freude an der Arbeit. Aus der Akzeptanz hingegen schon. Jeder Mensch, der diese Akzeptanz vorlebt und seine Gefühle verantwortlich und authentisch äußert, gibt anderen automatisch die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Das gilt insbesondere für Vorgesetzte. Deshalb ist es mir so wichtig, die emotionale Intelligenz gerade von Führungskräften und Ausbildern zu trainieren. Denn sie leben vor, welcher Art der Umgang miteinander im Unternehmen ist. Kommen wir zur zweiten, zur plakativeren Antwort auf die Frage, wieso wir die Freude gar nicht so gerne haben, wie wir glauben. Es gibt eine ganze Reihe wohlbekannter Sprichwörter, die den Verdacht nahelegen, dass unser Verhältnis zur Freude zumindest zwiespältig ist. Hier eine Auswahl. Freu dich nicht zu früh, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, den Vogel, der morgens singt, frisst abends die Katz, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Diesen Sprichwörtern ist etwas gemeinsam. Sie alle betonen etwas, das im Grunde selbstverständlich ist. Freude ist vergänglich. Das gilt, soweit ich weiß, für alles im Leben. Alles geht früher oder später zu Ende. Diese Sprichwörter aber mischen ganz unterschwellig noch Gift in diese Selbstverständlichkeit. Wenn ich mich zu früh freue, verursache ich Misserfolg. Das ist Aberglaube und er steckt in vielen von uns, die mit den oben erwähnten Sprichwörtern aufgewachsen sind. Die Folgen können fatal sein. Wenn ich nicht riskieren will, mit meiner Vorfreude Misserfolg zu verursachen, warte ich besser ab, ehe ich mich freue. Im schlimmsten Fall bis zum Wochenende, bis zum Urlaub oder bis zum Ende meines Arbeitslebens oder Lebens. Auf diese Weise erlaube ich mir Freude ebenso wenig wie Ärger, Trauer und Angst. Und genauso erlebe ich viele Menschen in der Arbeitswelt. Sie erlauben sich nur sehr wenig Emotion. Die gilt erstens als Privatsache und zweitens als unsachlich. Dagegen kann ich nur sagen, natürlich sind Emotionen unsachlich. Das liegt in der Natur der Sache. In der Natur des Menschen liegt auch, dass wir emotionale, also fühlende Wesen sind. Das zu leugnen und uns pure Sachlichkeit abzuverlangen, widerspricht unserer Natur. Unternehmenskulturen, die das berücksichtigen, räumen emotionalen Störungen das ein, was sie brauchen. Zeit und Raum, um darüber zu sprechen. Wer sie verdrängt und pure Sachlichkeit einfordert, arbeitet am Menschen vorbei und vergiftet auf lange Sicht das Klima. Menschen werden nicht sachlich, wenn sie ihre Emotionen verdrängen. Stattdessen übernehmen die verdrängten Emotionen die Regie und äußern sich in Haltung, Ausdruck und in der Regel zuletzt auch in Worten. Führungskräfte, die pure Sachlichkeit einfordern, arbeiten am Menschen vorbei. Deshalb trainiert Great Growing Up die emotionale Intelligenz von Führungskräften, Mitarbeitern und Auszubildenden. Denn Menschen, die sich nicht verstellen müssen und sich grundsätzlich mit Akzeptanz begegnen, haben mehr Freude an der Arbeit und am Leben. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Das war's für diese Episode. Ein Transkript finden Sie wie immer auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Schauen Sie mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut. Ihr Matthias Stoller.